die kündigen alle nicht ihren Job, also ihrer Tätigkeit, sage ich mal, Menschen zu helfen, sondern sie kündigen einer bestimmten Kultur, sie kündigen einer Führungskultur, in der sie sich nicht wohlfühlen, in der sie keine gute Arbeit leisten können, in der sie sich unsicher fühlen. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da ist einfach ein bisschen Sand im Getriebe, ne? Und das macht die Arbeit, die ja, wie schon angesprochen, dynamisch, komplex, anspruchsvoll genug ist, irgendwie zusätzlich herausfordernd, ne?
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Hast du eine Idee, wie das angegangen werden könnte? Also was würde helfen? Also ich habe es verstanden, im Flugzeug ist es anders, weil das Team bleibt die ganze Zeit zusammen. Das heißt, ich kann im Team von vornherein einmal kurz aushandeln, wie wollen wir hier miteinander zusammenarbeiten, um diese psychologische Sicherheit herstellen zu können, und dann bleibt es konstant. Es gibt ja auch ein gemeinsames Ziel. Wir wollen alle am Zielort gemeinsam heil und lebendig wieder ankommen. Ne, hast du eine Idee, wie das funktionieren kann, wenn sich das ständig ändert?
Ich glaube schon, dass man sich tatsächlich mal beispielsweise als beispielsweise eine chirurgische Station kann sich ja als Station auch mal die Zeit nehmen. Bei denen ist ja wiederum der Vorteil, dass dieses Stationsteam relativ fix ist. Im Vergleich dazu wird das bei uns, treffe ich ganz oft neue Kollegen und Kolleginnen und treffe manchmal erst Jahre später wieder jemanden wieder, mit dem ich schon mal geflogen bin. Und da ist ja so ein bisschen der Vorteil im Krankenhaus, dass beispielsweise eine Station ja schon immer gleich ist und dass man sich da schon auch mal die Zeit wirklich nehmen muss oder sollte, dass man da beispielsweise als Team gewisse Kommunikationsverhaltensweisen definiert und gemeinsam überlegt, was tut uns gut, was würde uns bei effektiver Arbeit unterstützen. Und so müsste man es letztendlich wahrscheinlich ja, für verschiedene Bereiche einfach mal machen. Das kann man ja auch in einem Team aus Oberärzten machen. Das kann man sicherlich auch in einer Chefarztbesprechung mal machen, dass man sich eben wirklich, also es geht ja immer darum, sich einfach bestmöglich zu unterstützen, ne? Dass es einem selber gut geht, dass man effektiv arbeiten kann und dass man letztendlich, wenn das beides erfüllt ist, gut für seine Patienten sorgen kann. Und das ist ja das Ziel, was alle im Krankenhaus letztendlich haben.
Ja, ich glaube, da kommen noch weitere dazu, so monetäre Art oder ich glaube auch tatsächlich, dass die Bedingungen oft eine zusätzliche Herausforderung geworden sind.
Genau, das sind sie sicherlich. Die ganzen politischen, auch jetzt kommt ja irgendeine Krankenhausreform auf uns zu. Gleichzeitig ist das aber immer ein Bereich, da können wir nur darauf reagieren als Organisation, ne? Also da befindet man sich ganz oft in dieser Problemtrance, sage ich mal wieder, und begibt sich in diesen äußeren Kreis, diesem Circle of Concern, wo man sagt, da kann man extrem viel Energie aufwenden und sagen, ach, die müssten mal und wir warten nur darauf und die Reform müsste mal und wir brauchen mehr Geld und mehr Personal. Aber die Kultur selber, also was uns selber umgibt, die Teamkultur, die Organisationskultur, dann sind wir bei diesem Circle of Influence, ne? Und da können wir eben aktiv werden und da können wir wirklich wirksam was verändern. Und das ist, glaube ich, schon der große Vorteil, dass man da tätig werden kann und an die Politik oder die ganzen Rahmenbedingungen können wir Wünsche formulieren und sagen, so ist es wirklich schwierig, aber wir können eben nicht viel dran ändern, nicht als Einzelperson und auch, glaube ich, nicht als Abteilung oder einzelne Organisation.
Würdest du sagen, dass dass der Bereich auch dafür bereit ist? Also wenn du so in Entwicklungen denkst, würdest du sagen, dass der nächste Schritt da gerne gegangen sein möchte oder dass es quasi noch nicht an der Zeit ist?
Ich glaube schon, dass insgesamt auch mit einer neuen Generation an Mitarbeitenden festgestellt wird langsam, dass die Kultur, die Arbeitskultur, die wir hier noch haben, auf dem das ganze System basiert, sage ich mal, ein Update braucht und dass auch wirklich neue Kolleginnen und Kollegen da neuen Wind reinbringen und gleichzeitig sind das eben ist es eben schwierig, das von unten anzustoßen, ne? So eine Kulturtransformation muss letztendlich top-down angegangen werden. Und wenn, ich sag mal, ganz oben jemand sitzt, sei es nun ein CEO oder ein ärztlicher Direktor, der, sage ich mal, die Dringlichkeiten nicht wirklich erkennt und sagt, ach, irgendwie, das funktioniert doch alles ganz gut und lass es mal so weitermachen, dann wird es eben extrem schwierig, dass irgendwas passiert. Es ist oft so, dass Kulturtransformationen, wenn sie drin stattgefunden haben im medizinischen Bereich, wirklich dann stattgefunden haben, wenn irgendwas wirklich Unschönes passiert ist. Also, dass es, ich sag mal, eine sehr hohe Fluktuation bei den Mitarbeitenden gab, dass es irgendwie Probleme bei Audits gab, die festgestellt haben, hier ist eine Kultur vorhanden, die von Angst und Misstrauen geprägt ist und die letztendlich aufgrund von äußeren Umständen unter Druck gesetzt worden sind, um dann so eine Kulturtransformation anzustoßen. Und das ist leider so, viele Beispiele, die ich mir angesehen habe. Und es gibt relativ wenige, die so aus einer inneren Motivation heraus gesagt haben, wir wollen jetzt wirklich mal was ändern, wir müssen was ändern, weil eben einfach die Bedingungen, die Voraussetzungen und auch die Wünsche der Mitarbeitenden letztendlich mittlerweile andere sind als die es vielleicht vor 20 oder 30 Jahren mal gewesen sind.
Da hätte ich gedacht, dass der Fachkräftemangel da seinen Tribut zollt. Tatsächlich.
Ja, eigentlich schon. Das würde ich auch immer denken. Der Druck ist ja eigentlich groß genug. Also, und das ist ja auch verwunderlich, eigentlich, wenn man überlegt, in der Medizin, ob jetzt Pflege oder der ärztliche Bereich, das ist ja, die ganzen Tätigkeiten sind ja mit einer extrem hohen intrinsischen Motivation verbunden. Also, das
Total.
ist ja eine sehr befriedigende Arbeit, Menschen zu helfen. Und da, man sieht ja auch sehr schön, wie man wirksam wird. Und gleichzeitig ist es ja total verwunderlich, dass dann immer mehr Menschen diesen Bereich verlassen, ne? Und ich glaube auch da, die kündigen alle nicht ihren Job, also ihrer Tätigkeit, sage ich mal, Menschen zu helfen, sondern sie kündigen einer bestimmten Kultur, sie kündigen einer Führungskultur, in der sie sich nicht wohlfühlen, in der sie keine gute Arbeit leisten können, in der sie sich unsicher fühlen und hoffen dann, entweder in einem anderen Unternehmen eine andere Kultur vorzufinden oder dass sie eben sich wünschen, dass sie oder sie verlassen eben den Bereich, ne? Dass sie dann irgendwie das System ganz verlassen, weil sie sagen, in diesen kulturellen Rahmenbedingungen möchten wir eben nicht arbeiten.
Also ich finde tatsächlich das wirklich weiterhin faszinierend, dass es so ist, wie es ist. Also dass das nicht das Gesundheitssystem, sondern das System, Krankenhaus und wie du sagst, es ist ja ein sehr befriedigendes. Also
Ja.
die viele viele Menschen, die ich kenne, die in den medizinischen Bereich gegangen sind, haben ja diese Leidenschaft durch so einen Zivildienst entdeckt, wo sie dann gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass das ein Bereich ist, der mich so befriedigt und ich habe wirklich lange oder das hat mich angeregt, quasi in diesen Bereich zu gehen. Und ich glaube, dass da auch diese hohe Belastung herkommt, wenn du dann eben das nicht gut ausleben kannst, dass du die Idee davon hast, dass die Werte, hinter denen du stehst, da gelebt sein können.
Genau, und ich war gerade auf dem Ende Januar auf einem Pflegekongress in Berlin, wo ich das Thema eben auch vorstellen durfte und hatte mich da auch nochmal mit Studien beschäftigt. Und die Pflege hat allgemein in Europa überhaupt kein Attraktivitätsproblem. Die Leute finden das nach wie vor attraktiv, im pflegerischen Bereich tätig zu sein, aber die Fluktuation ist einfach viel zu hoch, ne? Und da kommen wir wieder zu diesem kulturellen Bereich, dass sie eben, wie du eben auch gesagt hast, beispielsweise mit Wertekonflikten konfrontiert sind. Wo sie sagen, das möchte ich nicht, das kann ich nicht aushalten, das hindert mich an guter Arbeit und so kann ich mir nicht vorstellen, die nächsten, sage ich mal, 20 oder 30 Jahre in diesem Beruf weiter tätig zu sein, obwohl die eigentliche Tätigkeit eben sehr befriedigend ist. Ne? Aber es ist eben, also es ist total schwierig, auf dem Gesundheitswirtschaftskongress, den der Heinz Lohmann hier in Hamburg immer organisiert. Er sagt, was ist denn die Alternative? Wir können doch nicht immer mehr Menschen und immer mehr Geld ins System werfen. Also das funktioniert ja nicht, ne? Wir können ja nicht, also irgendwie sind die Quellen an Fachkräften sind endlich, auch wenn wir sie vielleicht irgendwie aus dem Ausland rekrutieren können, sondern ich glaube wirklich, wir müssen an einer Kultur, an einer Organisationskultur oder auch Branchenkultur arbeiten, die letztendlich alles dafür tut, dass wir die Leute, die im System sind, dass wir die dort auch halten, ne? Und dass wir da eben darauf gucken, dass wir wirklich deren Wohlbefinden und deren Sicherheit priorisieren, damit diese dann gute, sichere und effektive Arbeit im Krankenhaus leisten können.
Total. Johannes, wie reagieren die Leute denn, wenn du auf der Messe bist und dieses Thema hast?
Ich würde sagen, die meisten nicken und sagen, ja, wahrscheinlich haben wir da ein Problem. Und wahrscheinlich sollte man sich wirklich die Kultur mal ansehen und sehen, glaube ich, gleichzeitig die Herausforderung, dass es eben nicht von heute auf morgen getan ist, ne? Weil man muss auch ganz ehrlich sein, das ist nicht so ein schönes, abgeschlossenes Projekt, wie sich mancher vorstellt, sondern so eine Kulturtransformation ist einfach immer eine Lernreise, nenne ich das, ne? Das ist nicht so ganz vorhersehbar, wie sich das entwickeln, weil jedes menschliche System reagiert so ein bisschen anders. Das eine Konzept, was in einem Haus oder Krankenhaus funktioniert, wird nicht unbedingt woanders funktionieren. Also man muss da sehr viel ausprobieren. Man muss sehr viel mit den Mitarbeitenden, überlegen. Wie können wir unser gemeinsames Betriebssystem so gestalten, dass es uns hilft, dass es unser Wohlbefinden unterstützt? Und es ist viel, ja, ich sag mal, Try and Error. Man geht mal zwei Schritte voraus und wieder einen zurück und muss dann doch einen anderen Weg nehmen. Und so zieht sich das eben so ein bisschen und dauert sicherlich auch, ich sag mal, 1 bis 3 Jahre, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch wirklich sichtbare Veränderungen also sichtbar werden und eben auch wahrnehmbar, ne? Und das ist ja immer auch so ein bisschen schwierig am Anfang. Wir tun uns ja ein bisschen schwer eigentlich mit Veränderungen, ne? Menschen mögen Veränderungen nicht so gerne. Und wenn wir dann auf einmal irgendwie was anders machen sollen, anders kommunizieren sollen, das fällt uns erstmal schwer. Und diese ganze, das Ergebnis sehen wir immer erst ein bisschen später, ne? Und deswegen fällt es uns ja so schwer, dass wir manchmal sagen, wir probieren jetzt doch mal diesen Feldweg und nehmen eben nicht diese Alltagsautobahn, auf der wir uns täglich befinden, die vielleicht schneller gehen mag, aber vielleicht ist der Feldweg ja insgesamt viel kürzer, ne? Auch wenn er am Anfang etwas beschwerlicher ist.
Das weiß ich gar nicht. Also ich mag ja so andere Dinge mal so ausprobieren, finde ich ja total spannend. Also, oder wenn du jetzt auf Kinder guckst, ne, die finden ja so das Ausprobieren und selber machen und auch hinfallen total spannend.
Ja, aber du bist einer von 25% der Belegschaft. 50% sagen, ja, lass uns mal lieber so weitermachen, wie wir es immer schon gemacht haben. 25% kann man gut begeistern für so Veränderungen und sagen, nee, wir wollen das mal anders machen. Wir haben eine Vision, wir gehen mal in die Richtung und schauen mal da um die Ecke und gucken mal, was uns das vielleicht bringen kann. Und 25% sind eben eher skeptisch, ne? Und aber es ist total wertvoll, glaube ich, wenn wir dieses Viertel wirklich begeistern können, wenn man die mal laufen lässt und sagt, probiert es aus, macht es, weil das kann ja so eine Art Pull-Effekte erzeugen, ne? Dass man sagt, wir stellen mal ein Team zusammen, die Lust haben, Veränderungen anzustoßen, die Change machen, die eine Vision haben, die sehr, sehr, ja, inspiriert sind und lassen die mal laufen. Und dann kann das eben, und das haben auch Beispiele auch im Krankenhaus gezeigt, kann das einen Effekt auf ein ganzes Krankenhaus haben, weil die auf einmal sagen, Mensch, in der Abteilung, denen geht es ja gut und was machen die eigentlich anders und das gucken wir uns mal an und was können wir vielleicht von denen lernen. Und das kann man ja durchaus nutzen. Ich glaube, wir versuchen immer noch zu oft, eine Mehrheit zu überzeugen, etwas anders zu machen. Ich glaube, viel einfacher ist es, wenn man die sowieso Lust dazu haben, mal laufen lässt und sagt, probiert es aus, macht es und dann können die anderen sich das ja angucken und wenn es gut ist, wird das eben sehr attraktiv, ne? Dann wird das gerne kopiert und nachgemacht.
Unsere HörerInnen hier von unserem Podcast sind ja häufig in Führungsrollen auch unterwegs. Wenn jetzt unsere HörerInnen morgen irgendwie was anders machen wollen, also sie sagen, oh, das hat mich irgendwie inspiriert, das Thema. Ich habe auch verstanden, dass es irgendwo auch ein Führungsthema ist. Und ich möchte gerne so eine kulturelle Transformation zumindest mal im Kleinen ausprobieren und angehen. Was wären so 3 konkrete Tipps, die du denen mitgeben könntest, was sie morgen mal ausprobieren könnten, weiß ich.
Also Führungs, Führung unterteilt sich ja immer so ein bisschen in Leadership und in Management, ne? Und dieses ganze Kulturthema hat sehr viel mit Leadership zu tun, also mit Umgang mit Menschen, Umgang mit deren Bedürfnissen, Umgang mit Wünschen der Menschen. Und ich glaube, auch da sind wir wieder bei diesem Punkt, dass man wirklich als Führungskraft erkennt und auch selbst reflektiert, ich möchte was ändern und wir müssen das eben, oder ich möchte das gerne gemeinsam mit dem Team mal besprechen. Also, dass man sich wirklich diese Zeit nimmt und sagt, was können wir denn ändern? Was wollen wir ändern? Und das beginnt eben Führung, beginnt mit Selbstführung, dass man sich eben erstmal überlegt, was ist denn ein System, was ich mir vielleicht wünschen würde, ne? Und ganz wichtig, dann sind wir bei diesem Walk the Talk, also dass die natürlich gewünschte Verhaltensweisen vorleben, ne? Also es wird nicht funktionieren, wenn man immer nur sagt, ich würde mir wünschen, dass ihr das so und so macht und euch vielleicht so verhaltet oder in die und die Richtung kommuniziert, sondern dass man das wirklich mit Leben füllt und vorlebt, wie man beispielsweise eine Besprechung gestalten möchte, ne? Oder angehen möchte.
Ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest, wie du quasi diese Parallele gezogen hast oder gesagt hast. Also es hört sich für mich an, wenn ich dir jetzt auch zugucke. Also wenn ich sehe dich ja, den Vorteil habe ich vor unseren Hörern. Ich merke, dass du da ganz, ganz viel Herzblut drinne hast und dass du dein Wissen und dein Know-how und das, was du an guter Erfahrung in der Luftfahrt gesammelt hast, gerne teilen würdest in diesem Bereich. Ist das ein Ereignis gewesen, wo du sagst, das ist mir ein Herzensprojekt oder wie bist du dazu gekommen?
Nee, ich bin da so ein bisschen, sag ich mal, also dass ich das sehr verstärkt hat. Also interessiert hat es mich, wie gesagt, wie ich am Anfang ja schon gesagt habe, schon letztendlich seit dem Zivildienst, wo ich oft so ein bisschen diese Parallelen zwischen Luft und Medizin gezogen habe. Ich habe dann in der Corona-Zeit, wo die Luftfahrt ja stillstand und ich letztendlich 18 Monate ja mehr oder weniger zu Hause gesessen habe, mit Kurzarbeitergeld mir überlegt, dass ich irgendwie die Zeit auch noch ein bisschen nutzen möchte für eine eigene Fortbildung und habe da noch ein Masterstudium gemacht. Und daraus hat sich so ein bisschen die Idee ergeben, ein Konzept zu entwickeln, wie es eben gelingen kann, diese Kulturtransformation im medizinischen Bereich voranzutreiben. Weil ich auch immer festgestellt habe, wenn ich jetzt beispielsweise auf irgendeinem Kongress irgendwas erzähle, das finden die Leute interessant, aber letztendlich bewirkt sich dadurch relativ wenig, weil da ist eine Person, die kommt zurück und findet ja wieder eine Kultur vor, die sagt, ah, ich habe was ganz Tolles gehört und lass das mal ändern. Und alle sagen, ja, lass es mal lieber so weitermachen wie letzte Woche auch. Das klingt alles ziemlich kompliziert. Und dass man, habe dann eben festgestellt, man muss ein bisschen strukturierter angehen, habe meine Masterarbeit darüber geschrieben und habe dann eben von einem Verlag das Angebot bekommen, daraus ein Buch zu machen, also was das alles noch sehr viel umfangreicher beleuchtet. Und so habe ich mich eben da sehr stark, ich sag mal, mit diesen ganzen Themen beschäftigt. Und letztendlich ist daraus ja ein Buch über die Vorteile, über die Idee, über die Aspekte dieser Just Culture und entstanden und wie es eben gelingen kann, diesen Kulturwandel oder diese Transformation voranzutreiben. Es war jetzt nicht das ein Einzelereignis, was ich irgendwie erlebt habe, was irgendwie so ausschlaggebend war.
Mich hatte eingangs nämlich gewundert, dass du gesagt hast, dass du in diesem Zivildienst so ein vertrauensvolles Umfeld hattest.
Genau, das war total vertrauensvoll und ich hatte nur da immer das Gefühl, dass es so in der Gruppe, die da selbst tätig ist, also ich wurde da total gut aufgenommen und das waren total nette und sehr zugewandte, wertschätzende, unterstützende Menschen, die ich kennengelernt habe. Aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, da ist einfach ein bisschen Sand im Getriebe, ne? Und das macht die Arbeit, die ja, wie schon angesprochen, dynamisch, komplex, anspruchsvoll genug ist, irgendwie zusätzlich herausfordernd, ne? Macht es denen eigentlich schwerer, als es sein müsste. Und dann kommen wir wieder zu dieser Kultur, die eben nicht mehr immer funktional ist.
Was hast du als Masterstudium gemacht?
Ich habe einen Master in Training und Development gemacht an der Uni Salzburg. So hieß der damals, der wurde jetzt irgendwie erstmal eingestellt aufgrund irgendeiner Novelle, die da in Österreich passiert ist, weil die das in diesem Format nicht mehr anbieten durften. weil es das nämlich eigentlich war es im deutschsprachigen Raum die einzige Uni, die das so angeboten hat. Da ging es viel um Sozialpsychologie, um Leadership, Kulturentwicklung, Transformation und so. Und das passte total gut mit der Idee dann der Masterarbeit am Ende.
Ja, hört sich auch so an. Also ich bin sehr erstaunt darüber, dass ein Pilot quasi diese Dinge kennt, die wir als agile Coaches so kennen.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich nicht in der Ausbildung gelernt, sondern in der anderen Ausbildung, weil ich es immer irgendwie spannend fand. Ich meine, dieses Thema fand ich ja schon länger spannend, wie ich ja schon erzählt habe, aber diese ganzen, ich sag mal, wie es wirklich funktioniert und die dahinterliegenden Systeme und Funktionen und von der Sozialpsychologie her, das habe ich dann wirklich auch erst in diesem Studium in Salzburg verstanden und nachvollziehen können.
Ich finde es für mich schon ziemlich rund. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ich finde es auch total rund.
Du siehst noch so fragend aus, Susa, als ob du noch tausend
Ja,
Fragen hast.
ich habe auch noch Fragen. Also wie gesagt, ich gucke halt, dass das nicht so ein Bashing wird, ne? Oder beziehungsweise dass
Nee, also das ist mir ja auch immer total wichtig, dass das nicht, ich meine, die Menschen selber sind zwar im System, aber können dafür ja nichts, ne? Das ist ja, ich
ich
meine,
weiß, also
du wirst
ich
da so
weiß völlig.
sozialisiert, ne? Und man übernimmt das alles so unbewusst und das ist.
Ich habe mich halt gefragt, wenn man auf das System guckt, das System reproduziert sich ja. Also wie wir diese Krankenhauserfahrung, die hat man ja nicht nur in Hamburg, sondern die hat man ja auch in Berlin, die haben wir in Bonn, die haben wir in allen Krankenhäusern wahrscheinlich, die es so gibt. Wahrscheinlicher in größeren, meine These, als jetzt in kleineren. Zumindest erlebe ich, bin jetzt so oft auch nicht im Krankenhaus, aber ich habe immer so noch das Vorurteil, dass kleinere Häuser dann vielleicht auch noch ein besseres Miteinander haben. Dass ich mich schon immer gewundert habe, wie da quasi dieses Gegenteil von Menschlichkeit untereinander irgendwie stattfindet, weil es ja ein sehr, sehr menschlicher Bereich ist. Und ich finde diese Systemik so brutal, weil ich dann auch sehr, sehr viele Ärzte kenne, die sehr zugewandt sind und die sich wahrscheinlich dem System anpassen oder eben auch Krankenschwestern, die sich dem System anpassen. Und wir erleben ja auch gerade, dass beispielsweise Patienten mittlerweile dagegen rebellieren, indem sie jetzt gewalttätig werden oder dass dieses Thema Gewalt in der Notaufnahme und so weiter ja ein großes ist, was ich eigentlich nicht verstehen konnte, bis man selber betroffen ist. Also wenn man da einen Angehörigen hat und derjenige kommt ins Krankenhaus und derjenige wird, also man hat Angst um denjenigen und ich würde es jetzt mal konkret machen. Meine Eltern, da hatten wir neulich einen Fall, da wurde dann der Notarzt gerufen und dann erlebst du eben, wie dann so Schwellenwerte zählen und du erlebst aber, dass demjenigen nicht gut geht und dann wird quasi geguckt, ja, dass der Blutdruck dann eben in so einen Schwellenwert erreicht und wenn der erreicht ist, dann wird derjenige wieder nach Hause entlassen oder beziehungsweise dann fährt der Krankenwagen nicht weg, sondern der nimmt ihn mit, wenn der Schwellenwert überschritten ist und dann hat derjenige wird er dann versorgt oder er ist dann im Krankenhaus und im Prinzip passiert da nichts? Oder er sagte dann sogar, dass dann seine Bedingungen eigentlich noch viel schwieriger waren, weil er dann auf dem Gang lag oder was auch immer. Und da frage ich mich immer, wie sowas sein kann. Also wie man diese Systemik knacken kann. Wenn die Systemik schon einmal da reingekommen ist und ich verstehe es eigentlich nicht, da sie da sein könnte. Ist jetzt total wirr, sorry.
Ja, ist sicherlich eine schwierige Frage. Ich glaube, man muss und kann immer davon ausgehen, dass die Menschen, also mit denen man im Krankenhaus zu tun hat, immer, sage ich mal, das Bestmögliche tun,
Ja.
immer mit den Informationen, die sie gerade haben, mit den jeweiligen Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch mit den Ressourcen, die ihnen gerade zur Verfügung stehen, ne? Ob das nun in einer
Genau.
Notaufnahme ist, in einem Krankenhaus und die können, glaube ich, am allerwenigsten dafür, dass, sage ich mal, sich da irgendwie lange Wartezeiten ergeben, da die, ich sag mal, der Zulauf und dass da auch zu Gewalt kommt, hängt ja dann letztendlich auch mit der ambulanten Versorgung zusammen, dass man vielleicht
Ja, genau.
in der Praxis nicht das bekommt, was man sich eigentlich wünscht, dass man lange auf irgendwelche Facharzttermine warten muss. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man wirklich deren Arbeit, deren Zusammenwirken in all erdenklicher Weise unterstützt. Weil was
Ja.
unterscheidet denn ein gutes Krankenhaus von einem nicht so guten Krankenhaus? Es ist ja nicht das Gebäude, es sind auch nicht die Ultraschall- oder die Röntgengeräte. Die sind mal neuer, die sind mal ein bisschen älter, aber letztendlich, da gibt es eine Handvoll von Herstellern. Es sind ja auch nicht die Medikamente. Das sind auch alles irgendwie die gleichen Hersteller und es gibt irgendeinen Zentraleinkauf, der das für verschiedene Krankenhäuser einkauft. Den Unterschied machen ja die Menschen in dem Haus und deren Kultur, deren Zusammenwirkung. Und nur wenn die gut zusammenwirken, wenn es denen gut geht, dann ist es ein besseres Krankenhaus als vielleicht ein Krankenhaus, wo das eben nicht so gut funktioniert, ne? Da finde ich es auch immer ganz witzig, wenn man sich so die Repräsentation von Krankenhäusern ansieht, auch im Internet. Ganz oft wird mit den Gebäuden geworben, ne? Also da sieht man dann Bilder von Neubau oder auch von einem nicht so neuen Gebäude. Aber letztendlich, das ist ja nur die Hülle. Das natürlich ein neues Gebäude erleichtert vieles und ist vielleicht ein bisschen heller und angenehmer zu arbeiten. Aber letztendlich kommt es auf die Menschen im System an, das, was in der Hülle tätig ist, ne?
Ich glaube, dass tatsächlich, worauf die Branche noch stolz ist, ist auf dieses sehr ingenieurlastige, also auf diese, die Ausstattung und die Apparatur, also dieses Technokratische tatsächlich. Und die Bedürfnislage von einem Patienten, zumindest wenn ich selber antizipiere, wenn ich einer bin, dann ist es die Menschlichkeit und die Augenhöhe, die mir fehlt oder die ich bräuchte, ne? Also,
Ja.
dass ich mein Vertrauen übertragen kann oder dass ich jemandem vertraue, ist ja, dass derjenige, dass ich das Gefühl habe, dass derjenige für mich sorgt. Und das hat weniger auf einer, ob der jetzt das beste Ultraschallgerät oder das beste Röntgengerät nimmt, zu tun, sondern eher, dass er es macht. Also, dass er quasi ein Wissen hat, wo er dann quasi versucht, eine gute, nicht eine gute, sondern eine Diagnose zu erstellen, die jetzt tatsächlich die Ursache dessen ist, wieso es mir da nicht gut geht.
Genau, ja, das würde ich ähnlich sehen. Also klar, die neuen Geräte bringen natürlich total viele auch vielfältige positive Möglichkeiten ja mit sich, ne, im Vergleich zu dem Zeitraum von vor 20, 30 Jahren. Und gleichzeitig muss man immer aufpassen, dass die irgendwie nicht sehr, ich sag mal, so ein bisschen die Führung übernehmen, ne, und dass sie eingesetzt werden, weil sie eben da sind oder weil sie eben, ich sag mal, teuer waren in der Anschaffung. Aber ich glaube auch völlig, völlig unabhängig auch von jetzt weiterer Entwicklung, auch KI-Implementierung im medizinischen Bereich, die Menschlichkeit bleibt letztendlich der entscheidende Faktor im medizinischen Bereich, ne? Also es macht total Sinn, dass die Mitarbeitenden da entlastet werden, gerade was so bürokratische Aufgaben angeht und dass man nicht mehr stundenlang irgendwelche Briefe diktieren oder schreiben muss, dass das eventuell eine KI im Hintergrund macht, dass eben wieder mehr Zeit dafür vorhanden ist, eben ja, Vertrauen untereinander aufzubauen, also zwischen den Mitarbeitenden eben und dann eben auch Vertrauen zu den Patienten, um eben diese gute und sichere medizinische Versorgung zu gewährleisten.
Plus genau diese Diagnostik, ne? Also eine KI hat, die greift ja, sagen wir mal, auf ein größeres Data Lake zu, als das jeder Arzt kann. Also jeder Mensch könnte.
Genau, aber
Und
das ist ja nicht, also das finde ich gar nicht so schlimm, weil die hat natürlich viele, viele Datenbanken im Hintergrund und ich sag mal, wenn man da unterstützt werden kann, also
mega, ja.
beispielsweise, das wird ja auch in der Radiologie schon gut genutzt. Das ist ja, eine KI kann das einfach besser, verschiedene Bilder vergleichen und vielleicht kleine Abweichungen erkennen, ne? Und da muss sich niemand vor so einen Bildschirm setzen und dann irgendwie nah dran gehen und versuchen, da die Unterschiede zu erkennen. Und ich glaube schon, dass es da sehr sinnvolle Möglichkeiten gibt, wie eben gute Arbeit unterstützt werden kann, was letztendlich auch ja wieder dem Wohlbefinden der Mitarbeitenden zugutekommt.
Das ist ja tatsächlich meine Hoffnung, dass nämlich eine KI, das, was sie ja nicht kann, ist eben diese Menschlichkeit und Zugewandtheit, dass sie, dass das dann quasi in verschiedensten Berufen gestärkt wird, weil sie dann die technokratischen Dinge abnehmen kann. Wie du sagst, ne, wenn ich jetzt Radiologe bin, dann kann ich eben die durch eine KI schieben, die Bilder, und die KI sagt, guck mal, da hinten oben in dem rechten Winkel, da ist eine Abweichung, die könnte Diagnose A bis Y sein. Welche hältst du für wahrscheinlich oder welche gehen wir jetzt an? Ich würde dir die und die empfehlen aufgrund der Statistik.
Ja.
Dann kann ja dieser Mensch quasi eine sehr gute Fragetechnik oder ein sehr gutes Gespräch dahingehend führen, dass er gute Fragen stellt, die dann dazu führen, ah, dass der Patient quasi gut diagnostiziert ist und das Vertrauen da ist, dass man miteinander zu einer guten Lösung kommt.
Ja,
Das ist meine
genau.
Hoffnung tatsächlich, dass das da in dieser KI auch drin steckt, genauso im Berufsleben.
Genau, ich sehe da auch großes Potenzial, gleichzeitig ein bisschen die Gefahr, dass noch mehr, sage ich mal, in den Arbeitsalltag gepresst wird, weil gesagt wird, ja, wieso die KI macht ja jetzt die und die und die Aufgabe. Also können wir ja den Durchlauf der Patienten noch ein bisschen weiter erhöhen. Also da muss man, glaube ich, aufpassen, dass das nicht zu so einem Rebound-Effekt kommt, ne? Und man irgendwie sagt, ja, aufgrund Effizienzgewinn hier kann man eben auf der direkten Versorgungsseite eben noch ein bisschen mehr schaffen, ne?
Ich finde, genau da spielt ja dann die Menschlichkeit rein, ne? Also irgendwo, wenn wir dann den Faktor Mensch komplett außer Acht lassen und uns nur noch von Effizienzgedanken leiten lassen, dann verlieren wir uns irgendwann selbst. Also ich glaube, dass je komplexer dieses ganze technologische Umfeld wird und je mehr uns abgenommen wird, umso größer wird der Faktor Mensch oder das Thema Menschlichkeit und wie wir miteinander umgehen und leben wollen.
Ja, aber ich glaube, dieser ganze Effizienzgedanke hat uns ja auch im medizinischen Bereich schon dahin gebracht, wo wir jetzt im Moment sind, ne? Also diese ganzen auch kulturellen Belastungen ergeben sich natürlich auch davon, dadurch, dass immer mehr geschafft werden muss, immer mehr behandelt werden muss, immer mehr diagnostiziert werden muss und eben genau deswegen auch so ein bisschen die Menschlichkeit verloren gegangen ist. Und diese Implementierung der KI ist, glaube ich, auch wieder so ein Thema, was sich letztendlich auch in der Kultur entscheidet, ne? Auch da ist eine sehr vertrauensvolle und auch lernende Kultur extrem wichtig, ob diese KI, manche sind dem ja eher skeptisch gegenüber und ob diese KI letztendlich als Chance oder als Bedrohung wahrgenommen wird, ne? Auch da sind wir dann wieder sehr, sehr im kulturellen Bereich, weil es natürlich wichtig ist, letztendlich erhöht es die Komplexität des Systems noch mal ein bisschen mehr. Jetzt erstmal übergehend, würde ich sagen, weil irgendwie noch ein Player mit eingebunden wird, wo quasi Entscheidungen, wo Informationen vorliegen. Und da muss man dann eben gucken, da wird es natürlich Sachen geben, die sind nicht ganz klar am Anfang und man ist sich unsicher, wie man damit umgehen kann. Und es wird sicherlich auch unerwünschte Ereignisse geben. Und dann wird eben diese Lernkultur wieder extrem wichtig, ne? Dass man eben gemeinsam überlegt, was funktioniert gut für uns, was funktioniert nicht so gut und wie können wir das System bestmöglich mit unseren Bedürfnissen quasi alignen, um letztendlich das System zu verbessern.
Ja, ich finde, jetzt haben wir einen schönen Bogen geschlagen, so zurück zur Lernkultur, wo wir irgendwie am Anfang mit gestartet sind, ne, mit dem Thema, wie gehst du als Pilot im Cockpit um mit unerwarteten Ereignissen und mit dem Team. Ich find's einen schönen Abschluss. Wie geht's euch damit? Ich sehe Susi
Ja,
nicken.
ich glaube, Susa hat trotzdem noch 35 Fragen.
Können wir sicherlich auch noch mal beside dieses Termins beplaudern.
Ja, genau. Nee, alles
Aber
gut.
tatsächlich, Johannes, ich würde dich total gerne fragen, wofür bist du heute dankbar?
Heute bin ich dankbar für das Gespräch mit euch erstmal. Ich bin schön, dass es mal schneit, ehrlich gesagt, weil irgendwie hat mir so ein bisschen der Winter gefehlt. Hier war es in den letzten Monaten gefühlt nur am Regnen und Temperaturen zwischen 0 und 5 Grad. Ja, und das sind, glaube ich, im Moment die beiden Aspekte, für die ich dankbar bin.
Hem, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin dankbar dafür, dass du dir Zeit genommen hast, Johannes, für uns und dass ich einen Einblick bekommen konnte in das Leben eines Piloten, was mich immer schon total fasziniert. Das ist immer noch eines meiner großen Träume, mal einmal bei Start und Landung in einem Cockpit dabei sein zu dürfen. Ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben irgendwie mal hinbekomme, aber das wäre noch
Ja.
so ein großer Traum von mir.
Müssen wir uns mal gemeinsam überlegen. Das ist ja leider schwierig geworden seit der 9-11-Geschichte in den USA.
Ja. Ja, da von daher, ich bin total dankbar, dass du die Zeit genommen hast, für uns hier mit uns gemeinsam Gedanken zu wälzen rund um das Thema Just Culture und Lernkultur und wie können wir eigentlich unsere Kultur im Arbeitskontext transformieren, um besser miteinander umgehen zu können, um in Zukunft auch noch mit höheren Komplexitäten und mehr Unsicherheit einen guten Job machen zu können, an dem wir auch noch alle Spaß haben.
Ich würde eigentlich gerne ergänzen noch, genau, dass ich auch vor allem dankbar bin, genau, für unser Gespräch heute Morgen und dass ihr eben mir oder uns gemeinsam die Möglichkeit gebt, dieses Thema vor allem auch noch weiter zu verbreiten, weil ich glaube, es ist wirklich wichtig. Es kommt den Menschen zugute, sowohl den Menschen, die im Systemkrankenhaus oder auch in anderen Organisationen arbeiten und letztendlich auch den Patienten, also letztendlich allen, die irgendwo und irgendwie beteiligt sind. Danke dafür.
Susan, wofür bist du heute dankbar?
Ich bin für vieles dankbar. Also ich bin zum einen dankbar, dass du, Johannes, dir diese Parallele überlegt hast, beziehungsweise dass du diese Kulturveränderung aus der Luftfahrt überlegt hast, dass die in diesem medizinischen Bereich wichtig und sinnvoll sein kann. Ich bin aber auch darüber begeistert, dass quasi du auch eine Plattform schon hast, also dass das quasi auch brodelt oder dass das System Krankenhaus oder System Gesundheitssystem quasi so in einer Krise steckt, dass ich die Hoffnung habe, dass es noch ein Quäntchen braucht, bis es dann wirklich dazu kommt, dass man was ändert und das zum Guten und gleichzeitig, dass wir eben auch sowas haben wie eine KI, die dann tatsächlich so eine Technokratie da rausnehmen kann und der Menschlichkeit Platz lassen kann. Und das ist meine große Hoffnung, die ich dann letztendlich habe. Ich bin total dankbar dafür, dass es, oder ich bin erstaunt darüber, dass es so viele Menschen gibt, die zur gleichen Zeit auf die gleichen Ideen kommen, die in diesem Podcast ja auch Thema sind, nämlich dass die Emotionen Platz haben dürfen und dass die sehr, sehr lukrativ sein können, dass die Fehlerkultur und dieses Schwarmwissen, was wir an den Tag legen können, auch nutzbar sein kann und wofür wir dann auch eintreten. Und ich bin dafür total dankbar, weil das genau die Welt ist, in der ich, glaube ich, auch leben möchte.
Ja, Fehlerkultur ist ja ein Wort, was ich übrigens gar nicht so gerne mag. Ich mache daraus mal lieber eine Lernkultur, weil wir wollen ja lernen. Keiner spricht gerne über Fehler und Fehler ist irgendwie ja immer so ein bisschen negativ behaftet. Deswegen nenne ich es immer lieber Lernkultur. Aber das
Hast
ist
du
so eine
recht, ja.
persönliche Vorliebe.
Nee, da hast du recht. Es ist auch eher eine Lernkultur. Gleichzeitig erlebe ich, dass viele Leute die Lernkultur als was anderes interpretieren als die
Ja.
Fehlerkultur oder als das, was Fehlerkultur ist, nämlich, dass ich diese Toleranz mir selber gegenüber und anderen natürlich auch gegenüber habe, nicht richtig zu liegen oder einen
Ja.
Fehler zu machen oder eben noch einen neuen Anlauf zu brauchen. Finde ich immer total, total spannend. Und
Ja,
das sage ich jetzt mal
das
aus
ist ja
dem
auch
Off.
wieder so eine Sozialisierungsgeschichte, ne? Wir sind ja wir werden von der Schule an darauf konditioniert, dass Fehler schlecht sind. Ne? Jeder Fehler wird rot angestrichen.
Ja.
Und dann, wie sollen wir das auf einmal im beruflichen Kontext komplett anders sehen? Ne? Da muss auf einmal so ein Switch stattfinden. Ja, aber das und das ist passiert, weil das und das und das vorgelegen haben und ich eben das nicht alles überblicken konnte oder weil mir bestimmte Ressourcen gefehlt haben. Ne? Und dass man diese systemische Sichtweise hinbekommt, ist gar nicht so einfach, glaube ich, weil wir einfach bis zum Ende der jeweiligen Ausbildung darauf konditioniert sind, dass Fehler persönlich sind, also eine persönliche Schwäche und eben schlecht.
Das hatte ich tatsächlich immer schon irgendwie, also die Haltung hatte ich, glaube ich, schon immer irgendwie, die war schon immer anders bei mir. Dass ich
Ja.
denke, dass es halt einfach dazu, also dass es dazugehört. Wir sind Menschen, wir sind keine Götter. Und deshalb fand ich das ganz lustig, dass wir jetzt hier diese Götter in Weiß-Thematik hatten.
Ja.
Wo, glaube ich, auch viel hinkommt, ne? Dass man dieses Bild aufrechterhalten muss, dass man so unfehlbar ist. Ich habe halt noch keinen Menschen getroffen, der unfehlbar war. Und
Nee, ich auch nicht.
hatte da von mir auch, ich glaube tatsächlich, das fand ich schon als Kind ungerecht, wenn mein Vater, der ist ein sehr netter Vater, aber der hat manchmal, das hasse ich heute noch an ihm, wenn man hat ein Glas umgeschmissen oder sowas, ne? Und dann war der dann, ha, wie konnte das passieren? Wo ich gesagt habe, naja, passiert halt. Und wenn er es gemacht hat, lachte er dann, ne? Wo ich so gesagt, wo, das fand ich früher, das hat schon mein Ungerechtigkeits- oder mein Gerechtigkeitssinn so angetriggert damals, dass ich tatsächlich dazu eine andere Haltung habe. Aber wie du sagst, die Sozialisierung ist ja, du machst irgendwas nicht so, wie das jemand anderes möchte oder erwartet und du wirst nie wieder dafür eingesetzt, sondern derjenige, der es schon gleich richtig macht. Ja, und dieses richtig und falsch finde ich schon total, total spannend, so als Ansicht. Aber das, ich glaube, das ich hoffe, das ändert sich. Oder wie du sagst, es hat halt so ökonomische Erfolge eigentlich. Also rational gesehen, wenn du wirklich super rational bist, würdest du halt sagen, dass du nicht alle Ressourcen nutzt und dass du nicht quasi wieder, also dass du es nicht wiederholst, weil du es quasi einmal gefailt, also fail ist auch, das Wort finde ich auch ganz schlimm. Das ist aus rationaler Sicht eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Also das ist eher der Homo irrationalis.
Und wir sind ja in der Luftfahrt nur da gelandet, wo wir jetzt sind, weil Fehler eben systemisch betrachtet wurden. Ne? Es hilft uns überhaupt
Ja.
nichts zu sagen, wenn es jetzt einen großen Unfall gegeben hat und ich sag mal, alle an Bord sind fatalerweise umgekommen, dann ist keinem damit geholfen, zu sagen, der Pilot war schuld. Weil ich meine, dann sagt man, das ist zwar einfach, da kann man immer sagen, ja, wir haben einen Schuldigen gefunden, aber wir haben ja nichts gelernt, was man eventuell
Ja.
anders machen könnte, um das System als Ganzes sicherer zu machen, ne? Und diese
Und weißt du was?
systemische
Ja.
Sicht hat extrem dazu beigetragen, das Niveau zu erreichen, wo wir jetzt eben sind.
Das Lustige ist, dass jetzt jenseits von Franzi und dir mir das überhaupt nicht klar war. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ist die Luftfahrt hierarchisch oder nicht hierarchisch, hätte ich gesagt, aber sowas von, ne? Total. Also ich hätte nie vermutet, dass diese Kultur, die ihr beiden hier signalisiert oder auch so hochhaltet, ne, dass die da existiert.
Ja, sie war immer sehr hierarchisch, ne? Bis es
Ja.
eben Unfälle gegeben hat, wo man sich das alles sehr genau angeguckt hat. Ein großes war das auf Teneriffa damals, Ende der 70er Jahre, wo zwei Jumbos zusammengestoßen sind, was letztendlich ein Kommunikations- und Hierarchieproblem gewesen ist, ne? Da hat man festgestellt, also so können wir nicht weitermachen.
Ich finde
Mit
das interessant, ja.
steigenden Zahlen fliegt uns das irgendwann um die Ohren und führt zu einem kompletten Vertrauensverlust in das ganze System, ne? Und gleichzeitig sind die Medien immer noch darauf gepolt, sage ich mal, und darauf
Völlig.
aus, total schnell Schuldige zu identifizieren. In der Regel passiert irgendwas. Es ist ja auch in der letzten Zeit einiges passiert, auch in der Luftfahrt. Und ich bin mir relativ sicher, dass am nächsten Tag in irgendeiner Zeitung steht, Pilotenfehler, wahrscheinlich Ursache, irgendwie so und so, ne? Und damit ist eben niemandem geholfen.
Das wäre eigentlich mal
Ich
total
glaube,
spannend. Ich kenne. Nee, nee.
wir könnten noch Stunden in
Ja.
dem Thema
Auf
weiterreden,
jeden
ne?
Fall. Ich
Ich
hatte gerade noch
finde
eine
es gut,
neue
dass
Idee.
es passte gut. Irgendwie, ich hatte mir ja so ein bisschen mal eure Folgen angeguckt.
Ja.
Irgendwie war es so
Ja.
eine schöne Abrundung, weil ihr hattet ja auch, ich hatte mir das nochmal aufgeschrieben hier, so Resilienz, mentale Gesundheit, Teamarbeit, Wohlbefinden, New Work, psychologische Sicherheit. Gab es, glaube ich, mehrere Folgen zu. Also irgendwie
Ja,
hat das so
Vertrauen hatten
alles
wir auch mal.
nochmal
Ja,
Vertrauen
mit der
zusammenge.
Karin Losch, ja.
Ja.
Das ist mit einer meiner Lieblingsfolgen, weil die Karin mir so einen wirklichen Game Changer mitgegeben hat,
Ja.
was mein Vertrauen und Leuten angeht. Und das hat tatsächlich mein Leben verändert, würde ich jetzt behaupten.
Oftmals haben wir so viele Fragen an unsere Gäste, dass es uns schwer fällt, ein Ende zu finden. Welche Fragen hättest du gerne noch, Johannes, gestellt? Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.